Ja, vielen Dank der Musikkombo für das dramatische Ende und die schönen Lieder. Also muss man wirklich sagen, wirklich tolle Lieder. Ich weiß nicht, wer sie ausgewählt hat. Auch ein schöner Klassiker mit dabei. Auch Alex, für dich, für den Einstieg, es ist gar nicht so einfach, so viele Kapitel irgendwo einzudampfen. Und dann sagte ja der Jakob, come on! Also jetzt kommt diese Fortsetzung von oh. Ich erinnere mich noch gut an einen Urlaub an der Nordsee, wo wir mit Bekannten im Watt gewandert sind. Also jetzt keine Angst, wir haben das Ufer im Blick gehabt, wir waren noch nicht so weit drin. Alles schicki und die Männer gingen vorab und Roger war mit dabei. Und er ging auch dann durch so Priele durch, diese kleinen Wasseransammlungen, so Mini-Flüsschen. Und bei ihm sah das so easy going aus, als ob das gar nichts wäre. Und ich dachte, naja, kein Problem, gehst halt hinterher. Was ich nicht bedacht hatte, also es ging weit über die Oberschenkel hinaus und man musste schon standfest sein, aber nichts passiert. Was an einer Furt, also an einer flachen Stelle, an einem Flüsschen so alles passieren kann, davon hören wir heute. Wir setzen damit unsere Begegnungsgeschichten aus der Bibel fort und werden heute in das Alte Testament gehen und stehen vor einer ganz, ganz wichtigen Begegnung. Und das Thema haben wir übrigens auch bei Kids at Home, wo wir uns mit Jakob und Esau beschäftigen. Ihr erinnert euch, Jakob und Esau, die Zwillinge, die in Rivalität stehen. Heute sind ja auch Andi und Nicole da oder Gabi Klatt oder ihr könnt auch Nadine fragen, wie das so mit Zwillingen zu Hause ist, wie die sich so untereinander verhalten. Ich glaube, obwohl manche, und ich denke da an Mila und Ella, sich ähnlich sehen, sind sie doch sehr, sehr unterschiedlich im Aussehen, im Charakter, im Verhalten. Während ein Mädel eher ruhiger, vorsichtiger und zurückhaltender ist, ist das zweite vielleicht auch schon mal temperamentvoll und mutiger, vielleicht auch ein Stück weit waghalsiger. Ihr könnt ja mal selbst herausfinden, wer wer ist und wer welche Eigenschaften hat oder fragt halt hinterher bei der Familie nach. Aber ich denke auch bei aller Unterschiedlichkeit, sie brauchen einander. Weil nur durch diese Unterschiedlichkeit kann man auch super aneinander wachsen und reifen. Ja, was so bisher geschah, Alex hat ja da schon ganz, ganz viel zu gesagt. Ich will nur noch ein paar wenige Sätze auch sagen, um euch nochmal mit reinzunehmen. Denn große Ereignisse werfen jetzt ihre Schatten voraus. Nach etlichen Jahren steht Jakob jetzt kurz davor, dass er seinem Bruder Esau begegnen kann. Wäre an und für sich super, wenn da nicht der Betrug und die Hinterlist von Jakob gewesen wären. Und hier am Jabok, also dem kleinen Nebenfluss des Jordans, da holt ihn die Vergangenheit ein, wie Esau ihm wohl begegnen wird. Die Kunde, dass Esau mit 400 Mann kommt, lässt Jakob nicht ruhiger werden. Alex hat es ja so schön formuliert, er fürchtete sich sehr, ihm ging der Stift, wir würden vielleicht salopp sagen, ihm ging der Arsch auf Grundeis. Jakob scheint jetzt mit Hosenträger und Gürtel zu arbeiten. Er legt ein sogenanntes Doppellager an. Er trennt all das Hab und Gut in zwei Teile und ist unsicher, was jetzt passieren wird. Jakob reagiert sehr menschlich und ganz ehrlich, ich finde mich da sehr gut wieder. Einerseits hat man tolle Erfahrungen mit Gott gemacht und andererseits ist man doch wieder ängstlich, verletzbar und unsicher. Jakob darf sogar einem Engel begegnen, einem Boten Gottes. Er spricht in Vers 2 von einem himmlischen Heerlager, aber dann setzt er doch wieder alles auf menschliche Stärke. Er ergreift selbst die Initiative. Jakob sucht das Gespräch mit Gott, das ist super, dem er alles zu verdanken hat. Er wendet sich an Gott mit der Bitte, ihn aus der Hand Esaus zu retten. Er nennt ihn den Gott Abrahams und Isaaks. Fehlt noch was? Und ist sich bewusst, dass alles, was er hat, vom Gott seiner Vorfahren kommt. Jakob erinnert sich an die Versprechen Gottes, dass er wieder in das Land seiner Vorfahren zurückkehren wird. Jakob versucht Esau mit Geschenken milde zu stimmen, er schickt etliche Tiere als Wiedergutmachung voraus. Der Betrüger wird demütig und nennt sich Knecht Esaus, so hat es Alex ja gesagt. Und dieser ganze Tross mit Tieren und der Familie erzieht in Etappen bzw. Esau entgegen. Nur Jakob bleibt nachts im Lager zurück. Und hören wir jetzt mal rein, zu welcher Begegnung es kommen soll. Er stand aber noch in derselben Nacht auf und nahm seine beiden Frauen und seine beiden Mägde samt seinen 11 Kindern und überschritt mit ihnen die Furt Jabok. Und er nahm sie und führte sie über den Fluss und ließ alles, was er hatte, hinübergehen. Jakob aber blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als dieser sah, dass er ihn nicht bezwingen konnte, da rührte er sein Hüftgelenk an, sodass Jakobs Hüftgelenk verrenkt wurde beim Ringen mit ihm. Und der Mann sprach: Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Jakob aber sprach: Ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Da fragte er ihn: Was ist dein Name? Er antwortete: Jakob. Da sprach er: Dein Name soll nicht mehr Jakob sein, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Jakob aber bat und sprach: Lass mich doch deinen Namen wissen. Er aber antwortete: Warum fragst du nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Jakob aber nannte den Ort Pniel, denn er sprach: Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Und die Sonne ging ihm auf, als er an Pniel vorüberzog, und er hinkte wegen seiner Hüfte. Darum essen die Kinder Israels bis zum heutigen Tag die Sehne nicht, die über das Hüftgelenk läuft, weil er Jakobs Hüftgelenk die Hüftsehne angerührt hatte. Ich würde gern beten. Ja, Herr, ich möchte dir danken dafür, dass du immer wieder erfahrbar bist, dass du in unseren Alltag hineinsprichst, auch in schwierige Situationen, dass du mit uns gehst und dass keine Geschichte, keine Vorgeschichte, kein Verhalten zu schlecht oder schlimm ist, als dass wir nicht zu dir kommen könnten. Ja, ich möchte dich bitten, dass du alles Reden, Hören und Tun segnest und uns neu begegnest. Amen. Ja, wir setzen ja die Begegnungen fort und auch heute begegnet sich so allerlei. Was trifft alles aufeinander? Die Vergangenheit begegnet der Zukunft, der Mensch begegnet Gott und Versagen begegnet dem Segen. Schauen wir uns mal die erste Begegnung an. Die Vergangenheit begegnet der Zukunft. Einleitend hatten ja Alex und ich euch schon ein wenig in das Geschehen mit hineingenommen und auch hier: Die Vergangenheit holt Jakob ein. An ihm haftet ein Betrug. Sein Name erinnert ihn jeden Tag daran. Manchmal sage ich in einer Predigt, der Name ist Programm und das trifft auch auf Jakob zu. Jakob bedeutet der Hinterlistige oder der Betrüger. Mal ehrlich, wolltest du Drecksack, Schlitzohr oder Meckes heißen, wo jeder misstrauisch ist, wenn er deinen Namen hört? Im Grunde genommen war es ja bei Jakob so. Nathanael sagte einmal zu Philippus, wir sind im Neuen Testament, was kann aus Nazareth Gutes kommen, als er von Jesus hörte? Philippus sagte damals einen klugen Satz: Komm und sieh, überzeug dich selbst. Bilde dir deine eigene Meinung. Will sagen, mach deine eigene Erfahrung mit Jesus. Einmal Betrüger, immer Betrüger. Stimmt das? Ich glaube, ganz so abwegig ist es bisher nicht. Jakob hat seinen Bruder Esau um den Erstgeburtssegen betrogen. Esau, sein älterer Zwillingsbruder, dem ja eigentlich diese Gunst zugestanden hätte, er hat den Segen verschleudert. Gerade mal ein Mittagessen war es ihm wert. Noch nicht mal im Wert eines Rumpfsteaks, sondern ein billiges Linsengericht. Ich habe mal eine Dose mitgebracht, ist leider nur Erbseneintopf, ich hatte gerade nichts anderes dabei, aber ist auch sehr lecker und vergleichbar. Diese Dose maximal 3 Euro, noch Erasco. Also nicht gerade viel, was es dem Esau wert war, dieser Erstgeburtssegen. Wie viel ist dir der Segen Gottes wert? Wie wichtig ist dir der Segen Gottes? Hat Jakob eigentlich aus seinen Fehlern gelernt? Kann er das Image eines Betrügers jemals ablegen? Der Betrüger wird selbst zum Betrogenen. Laban hat ihn ja bei der Hochzeit aufs Kreuz gelegt. Nicht seine große Liebe Rahel, sondern Lea lag im Bett. Und die, so heißt es in der Bibel, hatte, je nach Übersetzung, glanzlose Augen, ausdruckslose Augen. In der Elberfelder Übersetzung von 1905, Peter weiß es, steht, sie hatte blöde Augen. Nicht gerade schmeichelhaft. Was dann folgt, ist ein Drama an Rivalität zwischen den beiden Frauen. Ein Wettkampf an Kindergebären, Buhlen um die Aufmerksamkeit Jakobs. Selbst Potenzmittelchen müssen her, all Raunenfrüchte auch Liebesäpfel genannt. Heike hat uns ja mal super in dieses Thema, zum Thema Neid, in die Situation mit hineingenommen. Ein weiterer Gipfel des Betruges bahnt sich an, als Jakob seinen Onkel betrügt. Er will seines eigenen Glückes Schmied sein und er verschafft sich bei der Herde einen Vorteil. Er vergrößert seine Herde und trickst bei der Schwangerschaft der Tiere für helle oder dunkle Tiere. Und auch Rahel ist nicht ehrlich und nimmt ihren Hausgott mit. Sollte nicht der Gott Israels das Leben dieser Familie bestimmen? Ich glaube, so weit ist Jakob noch nicht, geschweige denn die ganze Familie. An seinem Namen haftet Betrug. Ob Jakob jemals davon wieder loskommt? Was ist es bei dir, bei mir, wovon wir nicht loskommen? Vielleicht ein Erlebnis aus der Vergangenheit? Ein Beiname, der schon lange so nicht mehr stimmt? Eine Schublade, wo du reingesteckt wurdest und nicht mehr rauskommst? Eine dumme Angewohnheit, die du vielleicht nicht ablegen kannst? Eine Verletzung, wo der Stachel immer noch in dir rumort? Wie kommt man da raus? Und wessen Meinung über mich zählt wirklich? Schauen wir mal weiter. Ich glaube, die Geschichte gibt eine Antwort. Der Mensch begegnet Gott. Ich hatte es vorhin erwähnt, dass Jakob einem Boten Gottes begegnet war. Schon bei der Flucht, noch bevor Jakob beim Onkel Laban ins Exil kommen konnte, hat er diese interessante Begegnung, der Traum von der Himmelsleiter. Engel steigen auf und ab. Jakob damals gefühlt im freien Fall, er hatte viele Fragen und sehr viel Ungewissheit, wie alles weitergeht. Häufig nehmen wir ja Fragen und Probleme mit in den Schlaf und mit in komische Träume. Interessanterweise offenbart sich Gott dem Jakob im Traum. Und das kann er auch heute noch, in Träumen zu Menschen reden. Insbesondere da, wo der Zugang durch den Weg mit der Bibel verwehrt ist. Bei Muslimen vielleicht oder bei verfolgten Christen. Gott kennt keine Grenzen. Er spricht auch heute noch. Nach diesem Traum, nach dieser Begegnung, nennt Jakob diesen Ort Bethel, Haus Gottes. Er ist sich bewusst, dass Gott ihm dadurch etwas sagen wollte, nämlich, ich bin mit dir, du bist nicht allein. Ich will dich behüten, will sagen, ich gebe dir Sicherheit. Ich will dich in dieses Land zurückbringen, heißt, Gott hat einen Weg und führt. Und viertens, ich will dich nicht verlassen. Gott steht zu ihm und er hält seine Versprechen. War Jakob sich dessen immer bewusst? Und gilt das nur für Jakob? Ich glaube nicht nur. Auch für die Nachfolger Jesu gilt, in Jesus steigt Gott vom Himmel herab. Und ich glaube, das ist weit mehr als dieser Traum in der Himmelsleiter. In Jesus wird Gott Mensch, er ist erfahrbar. Er lebt nicht nur mit den Menschen, er dient ihnen sogar. Gott macht sich nicht nur auf, um sich zu zeigen, sondern er ist die Lösung des Problems. Er löst von Versagen und Schuld. Nicht nur für Jakob gilt, Jesus ist der Friedensstifter, Christus ist unser Friede. Es gibt keine noch so verfahrene Situation, die Jesus nicht in Ordnung bringen könnte. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass Jesus hier die Initiative ergriffen hat, um auf Menschen zuzugehen. Jesus schafft das Unüberwindbare und wird zur Brücke. Kontakt ist wieder möglich. Wie wohltuend und ermutigend ist das? Und das gilt nicht nur für die Beziehung zwischen Gott und Mensch, sondern auch innerhalb der Menschen. Jakob scheint das aber noch nicht erkannt zu haben. Wie gut, dass Gott da die Lösung hat. Nein, besser, dass Gott die Lösung ist. Jakob ist alleine zurückgeblieben. Ein Mann stellt sich ihm entgegen. Es kommt zum Kampf, zum Ringen, einem stundenlangen Kräftemessen. Und das Ergebnis sollte doch eigentlich vorher klar sein. Ich habe euch dazu ein Bild mitgebracht. Schaut euch mal Jakob an. Muskulös. Als Hirte sicherlich kampferprobt. Aber er ist ein wenig kleiner als sein Gegenüber. Es verlangt ihm alles ab. Er ringt und ringt. Obwohl es eigentlich einem Kampf wie bei David gegen Goliath gleicht, wo doch scheinbar der Ausgang im Voraus klar ist, nimmt der Kampf einen interessanten Verlauf. Bis zum Anbruch des Morgens dauert dieser Fight. Schon ungewöhnlich. Eigentlich sollte der Gewinner doch schon vorab feststehen. Beim Kampf klein gegen groß scheint doch vorher klar zu sein, wer die Oberhand gewinnt. Kann ein Mensch gegen Gott gewinnen? Doch sicherlich nicht. Dennoch ringt Jakob mit Gott und stellt sich dem Kämpfer. Warum dann der lange Kampf? Ich glaube, das Ringen ist Teil der Lösung. Jakob verhält sich absolut menschlich. Er stellt menschliche Überlegungen an, ergreift Maßnahmen, er ringt nach eigenen Lösungen und er teilt seinen Besitz. Aber ich glaube, hier ist es mehr als ein gewöhnlicher Kampf. In diesem Kampf bezwingt Jakob sein Misstrauen. Sein Ring trägt dazu bei, dass die Beziehung zu Gott vertieft wird. Gleich wird es noch deutlicher. Der Kampf geht dem Ende entgegen, aber Jakob will nicht locker lassen. Als sein Gegenüber sah, dass er ihn nicht bezwingen konnte, greift er Jakobs Hüfte an. Wird's jetzt etwa unfair? Es geht nicht um Kräftemessen. Es geht darum, dass Jakob eine Lektion lernt. Ist Jakob bewusst, mit wem er dort ringt? Ich denke schon, denn sonst hätte er sicherlich nicht um Segen gebeten. Der Segen schien ihm unwahrscheinlich wichtig zu sein, damals schon bei der Geburt, beim Erstgeburtssegen, aber auch für die Zukunft, besonders für die ungewisse Begegnung mit Esau. Segen bedeutet, Gott ist der Segnende. Menschen sprechen Worte Gottes zu, stellvertretend, sie handeln im Gottessinne. Jakob sagt, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Jakob nennt den Ort Pniel, Angesicht Gottes. Er hatte Gott von Angesicht gesehen. Im Propheten Hosea wird auch von Jakob berichtet. Dort heißt es, schon im Mutterleib hat er seinen Bruder gepackt und im Mannesalter mit Gott gekämpft. War es ein Engel, ein Bote Gottes oder war es Gott selbst, häufig auch als Engel des Herrn bezeichnet? Ich denke, es war Jesus selbst, Chefsache, um die Beziehung zum Herrn zu vertiefen. Ich finde, im nachfolgenden Text wird es deutlich, wo der Betrüger Jakob eine neue Identität bekommt. Wieder ist der Name Programm. Jakob kann seinen alten Namen, sprich Betrüger, ablegen. Er wird zum Israel. Das bedeutet, dass er ein Gotteskämpfer ist. Jakob hat mit Gott gekämpft. Gibt es solch ein Ringen mit Gott auch heute noch? Ich ringe vielleicht mit einer Entscheidung mit Gott oder um eine bestimmte Situation, zum Beispiel bei einer Diagnose oder inmitten einer Krankheit, vielleicht bei einer drohenden oder anhaltenden Arbeitslosigkeit, vielleicht auch wegen des Familienstandes. Viele sind zum Beispiel unfreiwillig Single. Oder ich ringe mit Gott beim Umgang mit schwierigen Menschen. Was ist der Ausweg daraus? Schauen wir mal auf den letzten Punkt. Versagen begegnet Segen. Dem Betrüger Jakob wird klar, mit wem er dort stundenlang ringt. Hier prallen Menschlichkeit und Heiligkeit aufeinander. Grunde genommen geht das gar nicht. Der sündhafte Mensch kann Gott nicht schauen. Peter hatte uns ja bei 1. Mose 3, dem Sündenfall, ausführlich und deutlich mit in die Problematik hineingenommen. Jakob klammert sich an Gott. Ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Auch ein Petrus wird bewusst, dass er vor Jesus nicht bestehen kann. Er bekennt Jesus, geh von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Oder eine Sünderin sitzt zu Jesu Füßen. Sie weint, sie beträufelt seine Füße und trocknet seine Füße mit ihrem Haar. Sie begießt den Herrn mit kostbarem Salböl. Ich glaube, all das sind Zeichen von Demut. Es ist eine innere Bankrotterklärung. Ich bin es nicht wert, Gott zu begegnen. Es ist die Hoffnung, die alles in die Waagschale wirft, auf den Herrn zu vertrauen. Ich brauche dich alle Zeit. Herr, segne mich. Es ist die unbeschreibliche Gnade Gottes, die hier dem Jakob zugesprochen wird und die auch uns gilt. Es ist die Amazing Grace, die erstaunliche Gnade Gottes, die John Newton angetrieben hat, dieses wunderbare Lied zu schreiben. Ihr könnt gerne mal googeln, wie die Entstehungsgeschichte dieses tollen Liedes ist. Es ist erstaunlich, wie Newton von dieser Gnade Gottes ergriffen wird. Gleichermaßen erlebt es Jakob. Er klammert sich an den Engel des Herrn. Und ich glaube, das ist das Beste, was wir tun können, uns an Jesus festzuklammern. Er hat einen Ausweg. Er ist die menschgewordene Gnade Gottes, die in Jesus sichtbar wurde. Jakob erbittet die Gunst Gottes. Nichts anderes ist ja Segen. Aber Segen, was meint das eigentlich? Oft haben wir so ein Schwergewicht, einen Begriff. Wir nutzen ihn, aber was steckt wirklich dahinter? Ich habe mal im Bibellexikon nachgeschaut. Segen bedeutet, Gott wendet sich den Menschen zu. Er schenkt ihnen göttlichen Segen. Es ist ein himmlisches Gut. Und das spricht Gott selbst zu. Oder er benutzt Menschen dazu, damals Priester oder Biliam, heute vielleicht auch Menschen wie du und ich. Im Grunde genommen ist es aber Gott selbst, der segnet. Die Kraft des Segens geht auf den Gesegneten über. Segen wird ausgesprochen, manchmal wird noch die Hand dazu aufgelegt. Und das Schöne ist, Gott nimmt den Segen nicht zurück, wie wir es von Jakob erfahren. Wir sind immer noch im Bibellexikon. Was wird gesegnet? Auch hier gibt die Bibel Auskunft mit sehr, sehr vielen Bibelstellen. Mal ein paar Beispiele. Der siebte Tag, Tiere, Nachkommen, Besitz, Ernte, man wird vor Feinden geschützt, Jesus segnet Kinder oder seine Jünger kurz vor der Himmelfahrt, damit auch sie Segensbringer werden. Das griechische Wort eulogeo oder auch das lateinische benedicare meint dasselbe, gute Worte aussprechen. Man könnte auch sagen, loben und preisen. Nach dem Kampf kann Jakob mit einer ausgerenkten Hüfte keinen mehr reisen. Mit diesem Handicap kann er Esau nicht entgegentreten, zumindest nicht im Kampf. Sein Trumpf muss also jetzt ein anderer sein. Jakobs Stärke liegt in seiner Schwäche, wie es Gott auch dem Paulus zuspricht. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Sein Gegenüber fragt nach dem Namen des Bezwungenen. Jakob nennt seinen Namen. Jakob, was bedeutet, ich bin ein Betrüger. Der Engel des Herrn gibt ihm einen neuen Namen. Israel, du bist ein Gotteskämpfer. Was heißt das eigentlich, Israel, Gotteskämpfer? Ich glaube, es gibt zwei Ansätze. Der erste, naheliegende, Jakob hat mit Gott gekämpft. Punkt. Fertig. Zu Ende. Der zweite Ansatz, Jakob ist ein Gotteskämpfer. Einer, der mit Gott an seiner Seite kämpft. Das hat Zukunftscharakter. Jakob kann mit Gott an der Seite dem Bruder Esau entgegentreten. Und ich glaube, das ist eine viel größere Perspektive. Und jetzt auf die Frage, wo es eben ein Oh gab. Wie geht die Geschichte aus? Jakob zieht Esau entgegen. Der betrogene Bruder hat ja, wie gesagt, 400 Mann an der Seite. Diesmal ist aber Jakob bei diesem Tross nicht das Schlusslicht, sondern er geht vorab. Er verneigt sich tief, nicht nur einmal, sondern siebenmal. Und jetzt kommt's. Esau läuft seinem Bruder entgegen. Er umarmt ihn, küsst ihn und beide weinen. Jakob hofft auf die Gnade des Bruders und er nennt ihn in Demut seinen Herrn. Das ist Versöhnung. Das kann man nicht machen. Das ist geschenkt. Versöhnung läuft über den Sohn Gottes, die er auch hier dem Bruder schenkt. Unverdiente Gnade, die Gott zuspricht. Was heißt das nun alles? Was bedeutet das für mich? Bin ich noch ein Jakob oder bin ich schon ein Israel, ein Gotteskämpfer? Zugegeben, nicht jeder hat diese 1:1 Begegnung mit Gott, aus der er, wenn auch mit Hüftschaden gehandicapt, hervorgeht. Auch du und ich, wir können Gott begegnen, in seinem Wort, im Traum, im Gebet. Mein Wunsch und mein Tipp wäre, kämpfe mit Gott an der Seite, gehe an der Hand Jesu durchs Leben, nimm Jesus in deine Begegnungen mit hinein, heute, die nächste Woche, in deinem Leben. Was können wir aus der Geschichte lernen? Was sagt uns der Text? Zunächst einmal, es ist keiner zu schlecht. Ein Neuanfang mit Gottes Hilfe ist immer möglich, nicht nur bei Jakob. Auch jede noch so verfahrene Situation ist für den Sohn Gottes nicht zu schwer. Jesus macht frei. Er kann die Brücke sein, um aufeinander zuzugehen. Er kann auch Versöhnung schenken. Ein weiterer Tipp. Nicht auf die eigene Stärke oder Taktik verlassen. Mit dem Herrn an der Seite kommt man im Leben gut voran. Eine Frage zum Anregen. Wie wichtig ist dir der Segen Gottes? Und wenn wir jetzt mal in unsere Erinnerung kramen, ich glaube, jeder hat schon mal Segen Gottes erfahren und erlebt. Mach es dir doch wieder neu bewusst, dass Gott wirkt. Gerne kannst du das auch mit anderen teilen. Vielleicht steckst du auch noch woanders und du ringst mit Gott. Vielleicht noch mit einem Erlebnis oder mit einem Wort. Übrigens könnt ihr auch sperrige Bibelstellen außen auf eine Liste eintragen, wo wir dann drauf eingehen, wenn ihr Fragen zu einem bestimmten Text habt. Ein weiteres. Gott möchte dir und mir begegnen. Für Jakob war Gott bis dahin nur ein Gott der Vorfahren, der Gott Abrahams und Isaaks. Aber nach der Begegnung am Jabok ist es sein Gott. Hast du schon eine persönliche Beziehung zu Jesus? Falls nein, möchte ich dich bitten, denke drüber nach. Und wenn nicht, frage ihn. Frag ihn, wenn es geht, noch heute. Und fest steht, egal wo du hingehst, egal was mal war, Gott geht mit dir. Ich komme zum Schluss. Ich habe ein Bild gefunden, eine Zusage, einen Segen, der super in die Situation von Jakob passt, aber den ich auch euch zusprechen möchte. Dort heißt es, sei gesegnet auf dem Weg, der vor dir liegt. Bleib behütet in der Gnade, die dich trägt. Lass dich leiten und verlass dich auf den Herrn. Er wird dich in seinem Segen sicher führen. Amen.
Ja, ein wunderbarer Segen für uns heute Morgen. Vielen Dank für diese Begegnungsgeschichte, die mir nochmal vieles neu gezeigt hat. Bevor wir ein Segenslied singen, möchte ich euch noch verabschieden, euch in die Woche entlassen. Wir haben hier drüben noch Kaffee und Gebäck. Bleibt da. Redet noch ein bisschen miteinander. Und auch ich habe euch einen Segen mitgebracht aus dem Alten Testament. Und bevor wir gemeinsam singen, möchte ich euch den auch noch zusprechen. Und ich bitte euch dazu aufzustehen.